heißt es Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Ich habe heute für euch einen ganz besonderen Gast, die Franzi. Franzi ist Pflegeleitung in einem Münchner Krankenhaus und ich bin sehr, sehr froh, dass sie heute bei mir im Podcast ist, dass wir gemeinsam einfach mal so hinter die Kulissen gucken können, wie es denn in so einer Klinik gerade rund geht. Herzlichen Dank, dass du da bist und herzlich willkommen beim Sprung ins kalte Wasser.
Hallo!
Im Vorgespräch haben wir uns ja schon ein bisschen unterhalten und ich bin jetzt ganz gespannt, auch was du erzählst. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an.
Sehr gerne.
Magst du einfach ein bisschen was über dich erzählen?
Okay, sehr gerne. Genau, also zu dem Job selber bin ich eigentlich gekommen durch meine Mutter ursprünglich, weil die ist auch Krankenschwester. Und dadurch bin ich eigentlich in die Krankenpflege gekommen und bin jetzt seit 2006 ausgelernt und seit 2011 in einer Münchner Klinik und bin dort Leitung von zwei diagnostischen Abteilungen, also einmal der Endoskopie und der EKG-Abteilung. Genau.
Ja. Was magst du an deinem Job?
Zum einen ist es wahnsinnig abwechslungsreich. Mit Menschen zu arbeiten, finde ich super. Und was für mich ganz wichtig ist, dass es eine sinnvolle Tätigkeit ist, die ich mache. Also, dass es jetzt nicht nur ein Bürojob ist oder dass ich irgendwelche Standards nur irgendwie erstelle. Ja, das wäre mir für mich jetzt irgendwie zu trocken. Sondern, genau, bin eben mit Menschen unterwegs, mache was für einen Menschen, nicht nur für die Patienten, sondern natürlich für meine Mitarbeiter. Und damit tue ich vielleicht auch der Gesellschaft was Gutes. Und genau, das gehört alles dazu, dass es halt eine sinnvolle Tätigkeit ist, was natürlich auch irgendwo einem selber ein gutes Gefühl tut.
Ja, ich finde es sowieso gerade krass, was ihr einfach gerade leistet. Wo siehst denn du für dich so die größten Herausforderungen gerade?
Jetzt aktuell in der Corona-Krise oder insgesamt?
Gerne insgesamt. Also wie war es vor Corona? Und dann später können wir auch einfach drüber sprechen, wie es jetzt ist, wie du magst.
Genau, also insgesamt die größten Herausforderungen für uns jetzt in der Abteilung sind, oder für mich jetzt speziell als Leitung, natürlich das Team irgendwo am Laufen zu halten, zu motivieren. Das geht, glaube ich, jedem Chef irgendwo so, dass es gar nicht so einfach ist, die Leute immer bei Stange zu halten, auch ein gutes Stammpersonal irgendwo aufzubauen. Und was mir halt ganz wichtig ist, dass wir uns als Team nicht nur als Assistenzpflegeteam sehen, sondern eben die Ärzte da genauso dazugehören. Wir sind ja immer im Untersuchungsraum mit Ärzten und den Assistenzkräften, also der Pflege. Und im Endeffekt versuche ich immer zu leben und auch zu kommunizieren, dass keiner ohne den anderen kann. Also wie ein Arzt kann seine Untersuchung machen, wenn wir nicht da sind, und umgedreht genauso, ne? Wir sind ja ebenfalls auf die Ärzte angewiesen. Gibt es auch Untersuchungen, wo wir alleine die durchführen, jetzt wie ein EKG zum Beispiel oder eine Lungenfunktion. Trotzdem schaut da natürlich auch nachträglich immer nochmal ein Arzt drauf. Und das ist für mich eine ganz wichtige Sache, aber auch immer wieder eine Herausforderung, eben manchmal auch Hierarchien zu brechen und ein gutes Miteinander.
Ja. Wie viele Leute hast du in deinem Team?
Grundsätzlich sind wir 19 Leute aktuell in der Abteilung, wobei jetzt zwei Stellen frei sind. Und das ist tatsächlich nicht einfach, das ist auch eine große Herausforderung, die Stellen eben neu zu besetzen mit Personal, was auch ins Team passt. Das ist in jedem Krankenhaus heutzutage eine sehr große Herausforderung.
Ja. Habt ihr grundsätzlich die Stellen eher besetzt oder sagst du, das ist öfters mal so, dass da Leute fehlen?
Also bei uns in der Abteilung ist es tatsächlich so, dass wir 6 Jahre ein komplett stabiles Team hatten, was für eine Abteilung schon eine echt enorm lange Zeit ist und wir insgesamt auch ein recht stabiles Team sind. Wir sind vom Team her sehr durchwachsen. Also wir haben jetzt nicht nur junge Leute, nur alte Leute oder wie sagt man? Mittelalter-Leute.
Mittelalter.
Sondern ich glaube, das ist ganz wichtig für ein Team, dass es ganz ganz von den Jungen und von den Alten, von den Berufserfahrungen profitiert. Und dadurch hatten wir bisher, Gott sei Dank, nie die enormen Schwierigkeiten, auch wieder Leute zu finden. Mhm. Weil ich da jetzt als Leitung schon drauf, also ich nehme jetzt nicht jeden, nur weil wir jetzt irgendwie einen dringenden Mangel haben an Personal, sondern lieber sage ich, wir verzichten irgendwo, soweit es geht, in einem gewissen Maße auf eine Stelle. Mir ist halt wichtiger, dass der Mensch, der zu uns kommt ins Team, wirklich auch reinpasst.
Mhm. Ja.
Genau. Also wir machen im Prinzip die komplette Diagnostik, also von Magen-Darm-Spiegelungen, Lunge, EKG-Untersuchungen, Ultraschall-Untersuchungen, Lungenfunktionen, Belastungsuntersuchungen.
Ah, okay.
Genau, also alles, was da so dazugehört, findet bei uns im Bereich statt. Und so läuft eben auch der Tag ab, dass wir jetzt eben keine stationären Patienten bei uns direkt in der Abteilung haben, sondern jeder Patient aus dem Haus von den Stationen eben zu uns kommt, wir die Untersuchungen machen und der dann wieder auf Station geht.
Mhm.
Wir aber genauso auch ambulante Patienten haben, die zum Beispiel zur Vorsorge Darmspiegelung kommen, die ja sehr wichtig ist.
Mhm. Ja, und also was hat normalerweise ein Mensch, wenn er zu euch auf die Station kommt?
Ganz unterschiedlich. Also dadurch, dass die Abteilung so breit gefächert ist oder die zwei Bereiche sind ja wirklich zwei völlig verschiedene. Also einmal die gastroenterologische, also da jeder, der irgendwie Magen-Darm-Probleme hat, ne?
Ah, okay.
Ob das jetzt in Aufstoßen ist oder auch mit dem Darm eben Probleme hat oder auch mit der Lunge, die Pneumologie gehört genauso dazu. Drum neben eben jetzt auch ganz wichtig in der Corona-Zeit. Und dann aber auch die ganze kardiologische Abteilung. Also wenn jetzt jemand ja mit dem Herz, mit den Gefäßen oder so Probleme hat, dann ist der bei uns genauso in der Abteilung, im Prinzip komplettes Programm.
Ja. Mhm. Das heißt, also wie sehr besetzt seid ihr dann auf Station? Also seid ihr grundsätzlich eher voll oder wie sind so die Betten bei euch belegt?
Die Betten sind meistens komplett voll belegt.
Ah, okay.
Also genau, also wir haben ja jetzt von den Stationen her, also wir haben über 800 Betten bei uns im Haus und das ist jetzt nicht selten, dass die komplett voll sind.
Mhm.
Aber man muss dazu sagen, es ist auch eine große Kinderklinik noch dabei, Kinder- und Erwachsenenklinik.
Ah, okay.
Wir machen pro Tag jetzt was gastroenterologische Untersuchungen, teilweise an die 30 bis 40 Untersuchungen normalerweise pro Tag.
30 bis 40 und so, okay.
Ja. Und zum aktuellen, vielleicht jetzt zum Vergleich zu Corona, jetzt machen wir aktuell 5 Untersuchungen bis vielleicht 10.
Aha, okay, na das ist ein Unterschied, krass.
Ja.
Ja. Wie sieht dann so ein Tag bei euch jetzt aus? Also wenn du jetzt sagst, die Zahlen sind da viel geringer von dem, was ihr normalerweise macht?
Ja. Also warum ist so wenig bei uns? Natürlich wegen dem Corona wurden jetzt, und das ist, glaube ich, soweit ich denke, in jeder Klinik aktuell so in Deutschland, dass komplett alle elektiven Untersuchungen wie OPs, also eigentlich die Untersuchungen, wovon ein Haus lebt, sind aktuell komplett abgesagt.
Ah, okay, krass.
Und das ist wirklich, also das, wovon ein Haus wirklich profitiert, kommt aktuell im Haus nicht mehr an. Ja, aber das ist tatsächlich so unser aktuelles größtes Problem in unserer Abteilung jetzt, dass wir nichts Reguläres an Untersuchungen mehr machen, sondern wirklich nur noch Notfalluntersuchungen. Und man merkt auch, bei den Untersuchungen, die da sind, werden die Indikationen ganz eng gestellt. Also wirklich diesen Durchgangsverkehr. Im normalen Alltag haben wir in beiden Abteilungen an die 100 Patienten, die da durchgehen oder auch durchgeschleust werden zum Teil. Und das findet halt, oder das muss natürlich genauso minimiert werden durch die Ausgangsbeschränkungen. Dem muss man natürlich sagen, werden alle notwendigen Untersuchungen, die gemacht werden müssen, auch gemacht.
Das heißt, welche Leute kommen dann zu euch? Also sind es dann nur Corona-Fälle sozusagen? Oder
nee. Wie? Nee, nee.
Nee. Wer kommt zu euch im Moment?
Also wir haben natürlich genau noch Patienten, die jetzt nicht nur Corona-Patienten, sondern ja, wenn ein Patienten oder ein Mensch einen Herzinfarkt hat, dann kommt der noch genauso ins Krankenhaus, was jetzt aktuell auch seit Freitag anders läuft, dass wir eine dritte Notaufnahme haben jetzt mittlerweile, die jetzt am Freitag eröffnet wurde. Also wir haben eine Kindernotaufnahme, wir haben eine Erwachsenennotaufnahme und wir haben jetzt eine zusätzliche Notaufnahme für alle Patienten, die erkältungsgrippale Symptome haben oder auch mit Pneumonien, etc. Krankenhaus müssen. Die werden sozusagen alle über die infektiöse Notaufnahme gefleust, um auch die anderen Notaufnahmen, die ja trotzdem genauso weiterlaufen, weil Unfälle ja trotzdem auch passieren oder ähnliches, damit die entlastet werden auch. Ja,
ja. Wenn jetzt Leute, die eben Verdacht auf Corona haben, dann zu euch kommen, wie funktioniert das? Kommen die dann bei euch zur Tür rein und sagen, hallo und ich habe irgendwie Husten oder wie läuft das?
Also in der Notaufnahme ist es tatsächlich so, wobei ich dort ja, also die gibt's jetzt erst seit Freitag und ich bin jetzt nicht in dem Bereich. Also, aber ich kann mir vorstellen, dass das wie in der normalen Notaufnahme ist. Sicherlich kommen da jetzt auch mehr Patienten, die unsicher sind, die sagen eben, sie haben Fieber, sie haben Husten und Halsschmerzen, weswegen sie vielleicht normalerweise einfach nur zum Hausarzt gehen würden. Jetzt aber eben durch die aktuelle Corona-Krise natürlich verständlicherweise so verunsichert sind und ja auch die Hausärzte, was die Patientengruppe angeht, kaum noch was macht, sondern direkt in die Notaufnahmen geschickt werden oder über die zentralen Telefonnummern, die ja auch immer wieder kommuniziert werden über Radio und Fernsehen, dass die halt automatisch in der Notaufnahme landen und dann kommen die natürlich und sagen, ja, ich habe halt hier Husten, Fieber, etc. Genau.
Ja.
Und wir behandeln im Endeffekt bei uns jetzt in der Abteilung, also so kommuniziere ich es meinen Mitarbeitern, im Endeffekt musst du bei jedem davon ausgehen, dass er potenziell Corona haben kann. Also wir machen da kaum noch Unterschiede, sondern im Endeffekt behandeln wir jeden wie wenn.
Also, ach, okay, krass.
Also machen doppelt und dreifache Flächen- und Händedesinfektion, was ja vorher genau schon, weil wir auch im Risikobereich sind, von Haus aus schon gut lief, aber natürlich jetzt nochmal extremer und mit noch mehr Augenmerk gemacht wird.
Ja. Wie alt sind die Leute so, die da einen Verdacht auf Corona haben? Kann man das ungefähr sagen?
Also im Endeffekt, es wird ja über die Medien oft kommuniziert, 65 plus Menschen, die Vorerkrankungen haben. Das stimmt auch im größten Fall, wobei man ganz klar sagen muss, also der zweite Patient bei uns, der war um die 20 und der hatte auch starke Symptome, aber der war auch vorerkrankt. Trotzdem wird ja mittlerweile über die RKI auch gesagt, dass junge Leute genauso, auch wenn sie nicht vorerkrankt sind, auch schwere Symptome entwickeln können über den Virus. Also das ist, glaube ich, auch eine wichtige Botschaft, dass es nicht nur Alte treffen kann, sondern es kann Jugendliche und es kann im Endeffekt kann es jeden treffen.
Ja.
Die am meisten gefeit sind immer noch die Kinder. Also bei Kindern ist es, glaube ich, auch da ausgenommen natürlich, wenn sie irgendwelche Vorerkrankungen haben. Aber wenn ein Kind gesund und ein gutes Immunsystem hat, glaube ich, sind die noch am besten dran.
Ja, kann man irgendwie sagen, wann jemand auf jeden Fall zu Hause bleiben soll oder auf jeden Fall ja zu euch kommen soll? Gibt's da eine Idee, also wie stark die Symptome sein müssen, damit man sagt, man geht in die Notaufnahme? Oder ja, gibt's da eine Meinung bei euch dazu?
Ja. Also sag mal so, zu Hause bleiben sollte eigentlich jeder, der irgendwelche grippalen Infektanzeichen aktuell hat. Es gibt ja die auch außerhalb von Kliniken, die Stationen, wo man sich testen lassen kann, auch in der Stadt, die ich sozusagen empfehlen würde, dass man dorthin geht gegebenenfalls. Aber da auch wichtig zu beachten, dass man bei vielen einen Termin braucht und vorher anrufen muss. da nicht einfach hingehen, sondern anrufen, auch sagen, wenn man Symptomatik hat. Und dann werden die einem auch gut sagen können, gehen Sie bitte direkt in die Notaufnahme von einer Klinik oder kommen Sie zu uns und dann wird bei uns ein Test gemacht. Weil wichtig ist natürlich da auch, also so entscheiden wir auch in den Notaufnahmen, dass wenn jetzt jemand kommt, er sagt, er hat ein bisschen Husten, ist aber sonst grundsätzlich fidel und ein junger Mensch, dann machen wir einen Abstrich und schicken den wieder nach Hause. Dann ist der für die Zeit, wo das Ergebnis nicht da ist, sozusagen in Quarantäne, darf also seine Wohnung nicht verlassen. Und je nachdem, wie eben das Ergebnis dann ist, und jetzt sowieso die Ausgangsbeschränkung, aber je nachdem, was halt bei dem Ergebnis dann rauskommt, ist er dann eben noch mehr oder noch weiter unter Quarantäne. Beziehungsweise, wenn dann eben auch die Symptomatiken schlimmer werden, dass er halt dann direkt in der Klinik aufgenommen wird.
Ja, also wenn der jetzt heimgeschickt wird und der ihm wird gesagt, er soll in Quarantäne gehen, was darf der dann machen und was darf der dann nicht machen?
Weil im Endeffekt darf er, also zu Hause darf er ja alles machen. Also das ist, glaube ich, wichtig zu unterscheiden. Die Kontaktpersonen, wenn es jetzt jemand ist im Single-Haushalt, das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Da ist es wichtig, dann vielleicht auch Freunde anzurufen, die sagen oder die anbieten, dass er für ihn einkaufen geht. Ne? Also man sollte auf jeden Fall dann auch, ist ja laut der Ausgangsbeschränkung aktuell sozusagen ja auch wichtig und erlaubt und auch notwendig, einkaufen zu gehen. Das sollte jemand, der weiß, dass er einen positiven Corona-Abstrich hat, natürlich nicht machen. Also diejenigen, und da gibt's ja mittlerweile auch über Zeitungen viele Anbieter, die sozusagen Menschen, die positiv erkrankt sind, anbieten, für sie einkaufen zu gehen, und die stellen dann den Einkauf halt vor der Tür ab und dann kann derjenige Erkrankte sich das halt reinholen. Aber da ist natürlich ein absoluter Kontakt zu verhindern.
Wie lange dauert das, bis so ein Test ausgewertet?
Also aktuell 24 Stunden, wobei das jetzt letzte Woche war. Ich glaube, das sind jetzt auch schon wieder neue Tests. Am Anfang, wo das Ganze losging, hieß es 48 Stunden. Da waren, denke ich, auch die Labore entsprechend vielleicht noch nicht so drauf eingestellt. Mittlerweile ist es so, dass es eher abhängig ist von der Anzahl der Abstriche, die reinkommen. Es war letzte Woche so, dass wir zum Teil an die 1000 Abstriche pro Tag gemacht haben.
Wow.
Und da ist natürlich ein Labor verständlicherweise auch ein bisschen überfordert und braucht halt dann seine Zeit. Also dann kann es auch mal an die 48 Stunden dauern, beziehungsweise übers Wochenende dann eben auch dauern, bis dann das Ergebnis entsprechend da ist.
Ja. Und der Mensch, der dann bei euch war, der bekommt dann einen Anruf, oder wie macht ihr das? Oder wie wird das allgemein gemacht?
Genau, der bekommt einen Anruf.
Okay, und in der Zeit muss er halt zu Hause bleiben, und dann, wenn er unter Quarantäne ist, muss er dann wie lange zu Hause bleiben?
Bis ein negativer Abstrich da ist.
Ah, okay. Das heißt, der kommt dann irgendwie nach einer Weile nochmal zu euch und dann wird nochmal geguckt.
Beispielsweise geht jemand hin und macht einen Test bei ihm direkt.
Ah, okay. Ja, okay, das macht auch Sinn, sonst muss er wieder unterwegs sein. Ja.
Aber da gibt's tatsächlich dann auch Leute, ich denke vom Gesundheitsamt, die dann entsprechend zu den Leuten an die Adressen hinfahren und dann dort die Abstriche machen.
Ah, okay.
Wenn es Patienten, Entschuldigung, sind, die natürlich keine beziehungsweise kaum Symptomatiken haben. Die Patienten mit Symptomatik, mit starker Symptomatik, die sind ja dann eh in der Klinik und entsprechend dort überwacht. Und die werden erst entlassen, wenn der negative Abstrich da ist, sondern die Zimmer werden tatsächlich, sobald der Patient sagt, er hat jetzt von der Symptomatik, ist er so stabil, dass er nach Hause gehen kann, dass er keine Überwachung mehr braucht, dann ist er zu Hause und dann werden die Abstriche eben auch wieder zu Hause gemacht.
Ah ja, okay, alles klar, gut. Gibt's da also eine Liste, oder wo kann man jetzt nachgucken? Weil du sagst, da gibt's Adressen, wo man auch hingehen kann. Man muss nicht gleich in die Notaufnahme. Wo finde ich raus, wo ich da hingehen könnte, wenn ich jetzt Husten habe und irgendwie Fieber kriege oder so?
Also entweder direkt über das Gesundheitsamt der jeweiligen Stadt oder auch über die Rathäuser. Also über die Stadtseiten sozusagen. Da findet man eigentlich alle Informationen, die wichtig und notwendig sind.
Okay, super. Vielen Dank. Also das war jetzt auch viel Information für mich. Wie merkst du als Teamleitung in deinem Team die Auswirkungen von Corona? Also ein bestimmtes Verhalten von deinen Leuten oder ja, kannst du das kurz beschreiben?
Also was man ganz, ganz deutlich merkt, das sind ja jetzt wirklich wenige Tage gewesen, wo das so Fahrt aufgenommen hat. Am Anfang hat es ja wirklich vor 2 Wochen, wenn man gesagt hätte, dass die Situation jetzt ist mit Ausgangsbeschränkungen. Ich meine, vor 2 Wochen haben wir uns noch Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt wirklich sein muss mit Stadien, ja oder nein. Ne?
Mhm.
Und dadurch, dass es so exponentiell Fahrt aufgenommen hat, ist natürlich viel Unsicherheit da und ja, hauptsächlich Unsicherheit und Angst, auch der Mitarbeiter natürlich, was da jetzt auf sie zukommt. Also nicht nur vor dem Virus, sondern auch, weil wir ja wissen, dass wir kaum noch Untersuchungen haben, dass die Kollegen jetzt eben eventuell auf andere Stationen ausgebohrt werden, um die anderen zu unterstützen, um Personalmangel woanders abzudämpfen, weil man muss ja ganz klar sagen, dass alle Menschen betroffen sind und dazu gehört natürlich gerade hauptsächlich auch die Risikogruppe jetzt Gesundheitswesen, Pflege, Ärztepersonal. Also wir sind ja im Endeffekt tagtäglich mit den Patienten im Umgang und können auch eben nicht immer diesen Abstand von 1,5 bis 2 Metern halten. Das geht einfach jetzt zum Beispiel schon bei einem EKG nicht. Ja, da musst du einfach komplett ran an Menschen und an Patienten. Und dadurch sind wir natürlich auch gefährdeter. Und das macht natürlich Angst und Unsicherheit bei den Patienten, bei den Mitarbeitern.
Ja, ja. Wie merkst du das?
Also zum einen kommen die Leute also immer auf mich zu und fragen und eben, wie sie jetzt mit welchen Patienten wann wie umgehen müssen, gerade wenn jetzt irgendwie bekannt ist, dass auf der und der Station jemand positiv ist, ja, dann hauptsächlich, dass eben die Rückfragen kommen, wie sie sich verhalten sollen, wie sie sich schützen können, was aber auch gut ist, ne, dass zum Beispiel auch Indikationen immer wieder hinterfragt werden, ob jetzt eine spezielle Untersuchung jetzt bei dem Patienten unbedingt sein muss. Und dann ja, besprechen wir das immer ganz individuell auch bei jedem und mit jedem Mitarbeiter. Also das ist jetzt ganz wichtig, auch als Teamleitung für mich sozusagen vor Ort zu sein, nicht in Urlaub oder in das vielleicht überstundenfrei zu gehen, weil eben jetzt gerade alle elektiven Untersuchungen abgesagt sind und wir nur an die 5 bis 10 Untersuchungen vielleicht pro Tag haben, sondern wirklich anwesend zu sein, Sicherheit zu geben und Halt zu geben und da zu sein, für sie ein Ohr zu haben und Fragen zu haben. Ja.
Ja.
Und auch also, immer reagieren zu können, ne, wenn irgendwas ist.
Ja, also würdest du dich dann als einen starken Rücken bezeichnen im Moment eher? Ja.
Aha. Wobei der ja da sein sollte. Also.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich meine, für dich ist das ja auch neu, ne? Also du hast ja jetzt, bist jetzt keine Corona-Spezialistin, weil du jetzt jahrelang schon
auf Corona zu tun habe, nein.
Ja. Wie geht's dir denn da damit? Also wie gehst du damit um, dass du jetzt auf einmal in dieser Rolle da drin bist?
Ja, also sag mal so, die letzte Woche, die war schon sehr, sehr aufregend, weil das natürlich neue Standards entwickelt werden mussten, umgeschrieben werden mussten. Und mir war jetzt ganz wichtig, weil wir ja doch viele Standards haben für spezielle Untersuchungen, dass die Kollegen von mir sozusagen so schnell wie möglich jederzeit einsehen können, also diese Transparenz haben, wie verhalte ich mich in der und der Situation.
Mhm.
Und dass sie das wirklich immer und jederzeit nachlesen können, auch wenn ich vielleicht gerade nicht da bin.
Mhm.
Also im Endeffekt muss ich ja davon ausgehen, dass ich auch jederzeit positiv sein werden kann und dann ist es halt wichtig, die Zeit auch zu nutzen und ja, alles so gut vorzubereiten, wie geht. Was halt in der letzten Woche schon echt schwierig war, und das sind wir jetzt alle am Anfang, ist, dass halt jeden Tag teilweise mehrfach täglich immer wieder neue Informationen gekommen sind, beziehungsweise Informationen, die vor einer Stunde noch Standard waren, irgendwie wieder über den Haufen geworfen worden sind. Und das teilweise eben mehrfach täglich. Ja, da merkt man natürlich, dass jeder jetzt gerade mit dem Neuen konfrontiert ist und jeder einen Weg versucht zu finden. Genau. Aber das muss ich sagen, das läuft bei uns im Haus tatsächlich sehr gut. Also es ist egal, ob das jetzt, wir haben jetzt seit anderthalb Wochen einen Krisenstab, der sich jeden, also wirklich jeden Tag, auch Wochenende, sozusagen trifft ab 10 Uhr an die 2 bis teilweise 3 Stunden.
Mhm.
Da wird eben die komplett aktuelle Situation vom Haus, aber eben auch, was jetzt Liefertermine von Mundschützen zum Beispiel angeht, ne, wird oder wie können wir Alternativen finden. Und das wird dann immer ganz gut auch ins Haus transportiert oder beziehungsweise auch an die Leitungen, an uns, damit wir das dann entsprechend auch an die Mitarbeiter weitergeben können. Also das muss ich sagen, da läuft viel gute Kommunikation.
Mhm. Also vorhin hast du gesagt, Transparenz und Klarheit ist wichtig. Du wirkst auch echt entspannt. Also ich finde es ja schon cool, dass du jetzt irgendwie dir die Zeit hier nimmst, um da mit mir dieses Interview da aufzunehmen. Was vermittelst du an dein Team? Also
ich glaube, das ist eben ganz wichtig, dass eine Leitung, ne, jetzt Ruhe und Sicherheit ausstrahlt. Also sobald ich unruhig und unsicher wirke in meinen Aussagen oder in meiner Kommunikation, irritiert das natürlich noch mehr und dann ist es ja, dann können wir als Abteilung einfach keine gute Arbeit mehr machen und das ist halt auch wichtig oder was ich immer versuche zu vermitteln, wir arbeiten am Menschen und die Unsicherheit, die ich ausstrahle, geht auf Mitarbeiter und die Unsicherheit vom Mitarbeiter geht auf den Patienten.
Mhm.
Und die Patientensicherheit ist das oberste Gebot in einem Krankenhaus. Ja?
Ja.
Und wenn ich das nie gut vermitteln kann, dann ist halt auch irgendwo, wir machen ja jetzt nur ein einfaches EKG, sage ich jetzt mal, ne, wo jetzt nicht grundsätzlich von der Untersuchung her viel passieren kann. Ne. Wichtig ist da natürlich trotzdem, wenn es falsch geschrieben ist, ist genauso fatal. Aber es ist jetzt nicht wie noch bei einer Magen- oder Darmspiegelung, wo ganz andere Dinge noch passieren können. An Komplikationen. Und drum ist es, glaube ich, ganz wichtig, den Kollegen jetzt eben diese Ruhe auszustrahlen.
Mhm.
Ja.
Ja.
Und es ist tatsächlich so, dass, also, wir müssen den ernst nehmen, den Virus, absolut. Aber ich selber, ich habe jetzt im Endeffekt keine Angst. Also ich glaube, es ist immer wichtig, Respekt zu haben vor was.
Mhm.
Aber keine Angst zu haben. Also das ist schon nochmal ein Unterschied, ob man Respekt hat.
Mhm. Und
auch klarer sein, als wie wenn man Angst hat, dann kommen noch andere Dinge hinzu, die auch ungut sein können dann im Umgang mit den Menschen.
Ja, weil du vorhin gesagt hast, ihr seid ja tatsächlich eben ja auch Risikogruppe, weil ihr jeden Tag mit den Leuten, also auch mit Leuten, die Corona haben, natürlich dann ja umgeht, beziehungsweise die auch behandelt. Kannst du dir vorstellen, wie das wäre, wenn jetzt bei euch tatsächlich jemand positiv wäre? Also bei dir in der Abteilung kommt jetzt eine Kollegin rein oder ein Kollege und sagt, übrigens, ich habe Fieber oder sowas. Wie würdest du da damit umgehen? Gibt's da von dir eine Idee?
Also erste Idee und Durchführung wäre, den Kollegen direkt nach Hause zu schicken.
Aha.
Nachdem er einen Test gemacht hat.
Mhm, ja.
Weil nur darüber kriege ich ja raus, was jetzt ist oder nicht. Weil wenn derjenige positiv ist, heißt es halt für mich als Abteilung Wiedersehen. Also dann muss ich im Prinzip die komplette Abteilung in Quarantäne schicken, was entsprechend 19 Leute Pflegepersonal ist.
Entschuldigung. Ja.
Und entsprechend ist es halt und wurde auch so kommuniziert an die Mitarbeiter, dass wirklich nur die Leute in die Arbeit kommen dürfen, die entsprechend gesund sind. Was natürlich, muss man ganz offen, und das kann, glaube ich, jedes Krankenhaus bestätigen, nicht so ganz einfach ist, weil ich meine, wir haben März, wir haben Frühjahr, wir haben letzte Woche an die 20 Grad gehabt, jetzt haben wir wieder die nächste Nacht minus 5 Grad. Also es ist einfach auch von Haus aus Erkältungszeit. Und dadurch bist du natürlich recht häufig damit konfrontiert, hier, ich habe einen Schnupfen. Ja, aber umso wichtiger ist es dann eben, die Testergebnisse zu haben, zu sagen, okay, derjenige ist negativ.
Mhm.
Und dann darf er entsprechend auch mit seinem Schnupfen weiterarbeiten mit Maske. Oder muss ja auch jetzt in der aktuellen Zeit weiterarbeiten, weil wir einfach auf jeden Einzelnen angewiesen sind.
Mhm. Ja. Ja, 19 Leute weniger wäre krass. Also
ja.
Das wäre ein Rieseneinschnitt. Wenn du sagst, ihr schützt euch, da gibt's ja Mundschützer. Ich wusste gar nicht, dass Mundschützer ein Plural, ein Mundschutz ein Plural hat. So.
Ja, ist ja.
Weil, also man sieht es ja auch in Videos und wie in China oder sonst wo die Leute alle mit Mundschutz rumlaufen. Bei uns macht es ja in der Regel keiner, ja. Und ihr müsst einen Mundschutz tragen.
Ja. So. Und die normalen Mundschützer, die sind aus dreilagigen Schichten. Und die jetzt für die FFP2-Masken, die ja speziell jetzt für die Corona-Patienten sind, gerade wenn sie eben die Lungen-Covid-19-Erkrankung haben, die sind nochmal um einiges stabiler und eben auch mit speziellen Ausatmenventilen.
Ah, okay. Ah ja, okay. Also der Otto-Normalverbraucher auf der Straße braucht nicht so eine Maske.
Nein.
Okay, gut. Du sagst ja, also diese Tests und so, die scheinen ja irgendwie da zu sein. Wie schaut denn das so mit dem Material aus bei euch? Also habt ihr genug Material bei so einem Ansturm an Leuten?
Ja, also Material ist, glaube ich, überall gerade ziemlich eng. Gerade was Mundschützer angeht, ist, glaube ich, jedes Haus gerade am Kämpfen. Also ja, jetzt schon mittlerweile sind wir so weit, dass eben Stoff, Mundschützer wieder hergestellt werden, also Mehrweg-Mundschützer, damit wir sozusagen nicht abhängig sind auch von Firmen, ne, dann sozusagen im Haus über die eigene Näherei jetzt genäht werden.
Ah.
Und das ist, glaube ich, jede Klinik mittlerweile, auch die Firma Trigema, glaube ich, irgendwo in Schwaben, die stellen ja jetzt auch wieder Stoff-Mundschützer her. Ja, also da gehen wir tatsächlich einen Schritt zurück, aber aus dem Grund, dass wir uns nicht abhängig machen von Firmen und entsprechenden Lieferengpässen.
Mhm.
Mal so ein Stoffmundschutz, wir waren eigentlich in Deutschland schon so weit, dass ja bei jeder Untersuchung sozusagen der Mundschutz gewechselt wird.
Mhm.
Jetzt sind wir so im Engpass, dass wir halt ja einen Mundschutz pro Tag tragen, beziehungsweise nur noch nach Bedarf gewechselt werden darf, damit sie so lang wie möglich halten. Wobei jetzt auch Gott sei Dank irgendwie eine Lieferung zugesagt wurde.
Mhm.
Aber auch über die Bundeswehr. Ja, also wir hoffen jetzt einfach mal, dass da noch einiges kommt, beziehungsweise dass manche Firmen jetzt diese Marktlücke vielleicht auch erkennen und schnellstmöglich zum Beispiel von Papierservietten-Herstellung, die er jetzt aktuell niemand braucht, auf Mundschützer umsteigt, ja, damit wir da sozusagen gut abgedeckt und geschützt arbeiten.
Mhm. Ja.
Ja, aber auch sonst gibt's natürlich, also merken wir das jetzt in der Abteilung ganz explizit, dass die Globalisierung ist natürlich eine grundsätzlich tolle Sache, ja, aber jetzt in der Zeit von Corona merken wir, dass es auch manchmal Nachteile hat. Ne? Hauptsächliche Instrumente von uns kommen halt aus China zum Beispiel, wo ja die kompletten Produktionen stehen. Entsprechend kommen wir da auch mittlerweile schlecht oder über lange Zeiträume, wenn erst Instrumente wieder geliefert werden können. Und das schränkt uns natürlich auch zusätzlich extrem ein.
Mhm. Ja. Weil du von so kreativen Lösungen wie Papierserviettenhersteller baut Mundschützer, ja? Das ist ja an sich echt eine coole Idee. Was könnte denn die Wirtschaft machen tatsächlich, um euch zu unterstützen, und was sollte sie auf keinen Fall machen?
Also grundsätzlich wäre es cool, wenn alle Firmen, die grundsätzlich noch am Laufen sind und die Möglichkeit dazu haben, also nicht nur es geht ja nicht nur um Mundschütze, ne? Es geht ja genauso um die Augenschutzbrillen, die das Personal braucht, oder diese Anzüge, Handschuhe, ne? Also gibt alles, was wir brauchen zum Schutz und zum Durchführen einer fachlich guten Pflege von den Corona-Patienten, wenn es da Firmen gibt, die da umstellen können auf sowas, sollten sie das auf jeden Fall nutzen, was wirtschaftlich natürlich großartig wäre. Was ich allerdings wichtig fände, was sie eben nicht machen sollten, dass sie dieses so entsprechend ausnutzen und die Preise so in die Höhe treiben, dass eben ein Krankenhaus auch anfängt zu kämpfen, ne? Also wir hatten jetzt halt alleine in den letzten 2 Wochen einen Anstieg der Preise von einem Mundschutz von 80 Cent auf 8 Euro. Also ich glaube, mittlerweile ist der Preis sogar noch höher. Das kann ich aber gar nicht genau sagen. Aber das ist natürlich schon extrem und bringt natürlich die Krankenhäuser, die ja von Haus aus schon immer kämpfen, weil sie von Haus aus schlecht gezahlt werden, ne, über die einzelnen Leistungen, da kann man weit ins Detail reingehen. Ja, also dass man das halt nie ausnutzt, sondern eben die entsprechende Solidarität walten lässt und sagt, okay, wir unterstützen euch in dem Punkt, wie wir können, damit ihr zumindest auch unsere Verwandten und Bekannten gut pflegen könnt. Weil kann es ja jeden treffen.
Ja. Na, besonders, du hast ja vorhin irgendwie gesagt, dass die Sachen, die Geld bringen, also Operationen und sowas, dass die ja eher jetzt wegfallen durch Corona.
Ja, ja. Wobei jetzt da durch die Regierung ja zumindest zugesichert wurde, dass die Häuser auch eine gewisse Unterstützung halt bekommen, so wie es ja bei anderen Unternehmen genauso läuft. Ne? Also es ist ja jetzt nicht nur bei den Krankenhäusern, sondern auch bei Gaststätten, also bei allen ja im Endeffekt, die jetzt stillgelegt werden.
Hast du da eine Idee, was die Politik, also das ist ja dann eher, also die Wirtschaft finde ich krass tatsächlich. Also ich habe echt gerade gedacht, wie kommt jemand auf die Idee, so eine Situation so auszunutzen? Unglaublich. Gibt's da eine Idee, was die Politik tun könnte oder noch besser machen könnte, oder damit ihr den Rahmen habt, den ihr braucht, um uns tatsächlich alle durch diese Corona-Krise da durchzukriegen?
Also was ich mir vorstellen könnte, was sie machen könnten, die Regierung jetzt zum Beispiel auch, dass sie wirklich die Hersteller von Mundschützern entsprechend irgendwo auch begrenzen in ihren Preisen, ja, also dass sie da eine Mindestgrenze irgendwie setzen, wo der Preis nicht höher gehen darf. Beziehungsweise, dass sie halt entsprechend auch die Mundschützer zum Beispiel, ne, also ich meine, es geht immer alles nur um Mundschutz, aber wie gesagt, die Anzüge, die Schutzbrillen, im Endeffekt um alles, was den Schutz im Umgang mit den Patienten angeht, vielleicht auch entsprechend, ich weiß nicht, ob es da eine Möglichkeit gibt, ne, verteilen, ne, dass die das irgendwie kaufen und dann sagen, wir verteilen das, aber das ist, glaube ich, eine logistische, ja, wird sicherlich nicht möglich sein. Aber zumindest eine Begrenzung der Preise wäre sicherlich sinnvoll, gerade für die Häuser. Also so, dass einfach denen, die jetzt da ihre Millionen machen wollen und das ausnutzen auf Kosten der anderen, einfach Einhalt gebeten wird. Also,
ja.
Zumindest schon mal ein kleines Zeichen.
Ja. Vielen Dank für deine Offenheit auch. Wenn man jetzt zu der Gesellschaft geht, also ich sehe so Posts von Klinikpersonal oder auch von Pflegestationen mit dem Bleib zu Hause. Okay, weißt du, welche ich meine? Wahrscheinlich,
ja,
ne?
Ja.
Habt ihr auch gemacht. Ja, okay. Ja. Da kommt jetzt ja auch eigentlich eine große Wertschätzung von der Arbeit, die ihr macht, euch entgegen. Wie geht ihr damit um und was gibt's vielleicht noch, was jetzt ja alle, die Gesellschaft oder die Menschen machen könnten, um euch da zu unterstützen?
Also mit mir persönlich muss ich sagen, macht das Ganze schon was. Also dieses, ja, was ja jetzt auch immer in den Medien, ne, dass dieser Applaus oder auch diese Konzerte auf Straßen, auch das Pflege- oder Ärztepersonal, wobei man wirklich alle da mit reinnehmen muss, genauso wie die Geschäftsführungen, also was die aktuell leisten und leisten müssen, was sie für Entscheidungen treffen müssen, das ist schon einfach auch heftig. Also ich denke, alle, die in einem, egal ob jetzt Altenpflegeheim, Krankenhaus arbeiten, gehört dieser Respekt. Also mich macht es stolz irgendwo als Krankenschwester, jetzt auch in dieser Berufssparte zu sein und diesen Lob und diese Anerkennung zu bekommen, auch von der Gesellschaft. Ich fände es halt irgendwie super, wenn wir ein paar positive Punkte uns aus der Corona-Krise hervornehmen. Also das würde ich mir wünschen, dass unser Berufsstand, jetzt gerade rede ich jetzt eben für die Pflege, aus dieser Krise von der Regierung nicht nur in Anführungsstrichen, was ja auch schön ist mit dem Lob und Anerkennung und so, aber man muss halt jetzt mal mit klaren Worten sagen, dafür können wir uns jetzt nichts kaufen, ne? Ist alles schön und gut und ist auch jetzt für die aktuelle Situation eine gute Motivation. Das absolut und ist auch ganz wichtig. Ich denke nur, dass die Politik und die Regierung vielleicht aus der aktuellen Situation und auch die Gesellschaft aus der Situation lernen sollten, dass eben, ne, Krankenhäuser und das Personal, was da drin arbeitet, braucht man immer und vor allen Dingen in Katastrophenfällen. Ja. Und darum ist es wichtig, eben die fachlich, qualitativ einfach gut aufzustellen und hinzustellen. Mhm. Und das passiert halt, oder ist zumindest bis dato nicht passiert. Oder in den letzten Jahren nicht passiert. Also da ist ganz viel Luft nach oben, um diesen Berufsstand irgendwo lukrativer zu machen. Das geht bei der Bezahlung los, geht bei der Ausbildung weiter. Ich meine, wenn wir in Deutschland so weit sind, dass wir Leute aus Italien, Philippinen, Serbien, sonst woher holen, damit sie bei uns arbeiten, aber die eigenen Leute nicht mehr motivieren können, dann sollten wir uns halt mal hinterfragen. Ne? Mhm. Dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn keiner mehr den anderen versteht. Und ich finde halt gerade im Gesundheitswesen ist es ganz wichtig, ja, dass der Patient sich verstanden fühlt und ja, mal da eine gute Kommunikation miteinander betreiben kann. Und es geht auch bei den Stellenplanungen weiter. Ich meine, das ist schön, wenn über den Gesundheitsminister gewisse Stellen irgendwie genehmigt werden. Ja, die Frage ist halt nur, wer belegt die Stellen und wie werden die Stellen verteilt? Mhm. Und wenn man da halt genauer hinschaut, da ist viel Luft nach oben.
Mhm. Ja. Und wenn man jetzt mal tatsächlich in Richtung Zukunft einen Schritt macht und guckt, wenn wir jetzt diese Krise überstanden haben, ja, welche Punkte sind dir besonders wichtig, dass das nicht vergessen werden, beziehungsweise dass das gemacht werden? Also egal von Gesellschaft, von Politik oder was wäre dir besonders wichtig?
Ja. Also ich denke, dass es wichtig ist, dass wir wieder mehr Augenmerk auf uns nehmen. Also ich denke, das ist auch ein Punkt, den wir positiv aus der Corona-Krise rausziehen können. Und vielleicht muss das jetzt auch einfach sein, weil bisher war es ja immer in der Weltbevölkerung so, immer höher, immer weiter, immer schneller, immer mehr. Mhm. Und irgendwann geht's halt nicht mehr und ist der Mensch einfach am Limit. Und vielleicht braucht diesen Coronavirus jetzt, um mal einen Schlag aufs Hirn zu geben, zu sagen, fahrt mal wieder einen Gang runter. Konzentriert euch auf das Wesentliche. Das geht los, finde ich, auch bei Produktionen im eigenen Land, dass wir nie immer alles nur auslagern oder uns alles reinholen, also importieren, sondern wir halt auch schauen, dass im eigenen Land das produziert wird, was wirklich lebensnotwendig ist.
Mhm. Meinst du, man kann sagen, wie lange das jetzt da noch dauert mit der Corona-Geschichte?
Hm. Gute Frage. Da hätte ich auch gerne eine Antwort drauf. Aber das kann, glaube ich, keiner so wirklich genau sagen. Ich denke, wir werden in nächster Zeit auf jeden Fall mit dem Virus leben müssen. Ich denke, wir werden überhaupt in Zukunft mit diesem Virus leben müssen. Also der wird jetzt nicht in einem Jahr wieder komplett verschwunden sein. Der ist ja auch schon länger da. Der ist ja schon seit gefühlt fast 50, 60 Jahren auf dieser Welt. Mhm. Nur halt nie so exponentiell ausgebrochen. Ja. Und nee, daher kann man nicht sagen, wie lange das jetzt so dauert. Ich hoffe, dass es jetzt mit diesen ganzen Beschränkungen nicht zu lang dauert. Aber das ist natürlich abhängig von jedem Einzelnen, wie jeder Einzelne sich wirklich dran hält, um eben, wie alle schon richtig sagen, das Ganze zu verlangsamen und zu minimieren und auch den Forschern irgendwo die Zeit zu geben, die richtigen Medikamente zu finden, weil im Moment ist es ja doch eher noch sehr experimentell, was alles gemacht wird, ne, an Medikamentengaben und so weiter.
Mhm. Ja, der Podcast ist ja für neue Führungskräfte, damit wir den nicht vergessen. Ich weiß jetzt gar nicht, seit wann bist du Teamleitung? Hast vielleicht schon gesagt, aber...
Seit 2011.
Seit 2011. Ah ja, okay, dann doch echt schon eine Weile.
Ja.
Gibt's irgendwie was du jetzt besonders neuen Führungskräften mitgeben möchtest, wenn die mit einer Krise konfrontiert werden? Also gut, Corona geht uns alle an, definitiv. Aber gibt's da irgendwie was, wo du sagst, das möchtest du oder das kannst du weitergeben?
Also ich finde immer wichtig, dass man sich eben als Leitung über alles gut informiert, um eben diese, wie wir vorhin schon gesagt haben, diese Ruhe und Sicherheit irgendwo ausstrahlen zu können überhaupt. Und dann den Kollegen eben einen entsprechenden Leitfaden auch an die Hand zu geben. Ne? Mhm. Und denke ich, in Krisensituationen ganz wichtig, dass es irgendwo in Anführungsstrichen einen Ruhepol gibt, der zumindest vermittelt, dass er das Ganze irgendwie, was die Abteilung angeht, im Griff hat und führt, also, was ich den neuen Führungskräften an die Hand geben würde, sich immer gut zu informieren, nicht auf alles zu hören, sondern auch, ja, tagesschau.de oder etc. zu hören, auf Spiegel oder Bunte, sondern fachlich gute Basiswissen irgendwie sich anzueignen. Ja.
Mhm. Ja, vielen Dank. Gibt es noch irgendwie was ich vergessen habe zu fragen? Das frage ich am Schluss immer. Gibt es noch irgendwie was, wo du denkst, das wäre noch wichtig?
Fällt mir jetzt nichts ein dazu.
Das ist schon in Ordnung. Es kann ja zum Beispiel was sein, wo du sagst, also ich möchte jetzt, die den Podcast hören, sind nicht nur Führungskräfte, das weiß ich. Ja?
Ja.
Gibt's noch irgendwie was, wo du sagst, jetzt habe ich die Möglichkeit, euch da draußen was zu sagen. Was Corona angeht oder
ich
was nicht Corona
sagen wollte.
Bitte? Das sag ich dir nicht.
Immer mal sagen wollte.
Genau.
Ja, also was ich schon immer mal sagen wollte, ist, dass die Pflege und das Gesundheitswesen ein sehr schöner Berufsstand ist und dem definitiv viel Augenmerk gehört und viel mehr Zuwendung. Aha. Und das dürfen alle hören.
Das dürfen alle hören. Super.
Und es wäre schön, wenn da auch ein bisschen mehr rumkommen würde.
Mhm. Ja.
Ja.
Vielen Dank.
Gerne.
Ja.
Passt auf euch auf und bleibt gesund.
Das ist doch ein super schönes Schlusswort, außer du hast dem noch was zuzufügen. Ich bedanke mich ganz, 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 ganz arg herzlich bei dir, dass du dir die Zeit jetzt genommen hast.
Sehr gerne.
Und genau, wünsche dir auch natürlich alles Gute, bleib gesund. Und ja, ich freue mich einfach, wenn den Podcast ganz viele Leute hören und was für sich mitnehmen können. Alles Liebe. Herzlichen Dank an dich.
Danke dir, Katja.
Ja, tschüss.